Da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Club der Cleveren, dem OÖN-Podcast für persönliches Wachstum. Mit mir, Elisabeth Eidenberger, und mit einem der wohl bekanntesten Fernsehgesichter Österreichs. Mehr als 3 Jahrzehnte war Christa Kummer als Wettermoderatorin im ORF die verlässliche Stimme in Sachen Wetter und Klima. Als erste Frau in dieser Rolle schrieb sie Geschichte. Nach ihrem Abschied vom ORF im Jahr 2025 widmet sich Christa Kummer verstärkt neuen Projekten. Sie hält Vorträge, moderiert Veranstaltungen und engagiert sich weiterhin für die verständliche Aufbereitung wissenschaftlicher Themen, insbesondere natürlich, wenn es ums Klima geht. Wir haben gesprochen über ihre Zeit als Wettermoderatorin, diese Rolle als Frau in einer damals reinen Männerdomäne, was sie da lernen durfte und auch musste. Wir sprachen darüber, warum ihr der Klimaschutz auch heute noch so am Herzen liegt und warum wir uns da selbst viel mehr an der Nase nehmen müssen. Es wird spannend. Viel Spaß bei Club der Cleveren X, Christa Kummer. Wir sitzen hier am Tag nach der Preisverleihung unserer Feronia, unserem Nachhaltigkeitspreis, wo wir eine wundervolle Keynote gehört haben von dir, liebe Christa Kummer. Heute da im 12. Stock im Hotel sitzend mit Blick auf die Donau und auf den Pöstlingberg. Das Wetter würde ich jetzt beschreiben als sonnig heiter.
Sonnig heiter, ja, ist ein bisschen diesig, wenn man schaut. Der Himmel ist nicht ganz klar. Das heißt, es ist was in der Luft.
Es ist was in der Luft. Ja, genau. Wie würdest du denn heute deinen Gemütszustand im Wetterjargon beschreiben? Passt es so sonnig heiter ein bisschen?
Ja, sonnig heiter und es ist Vormittag. Das heißt, die Christa Kummer hat noch nicht ihre Betriebstemperatur erreicht.
Das durfte ich lernen gestern auch. Du bist ein Abendmensch, ja. Und da wirklich Vollgas unterwegs.
Mhm. Ja, zumindest mit Adrenalin auf der Bühne. Privat zu Hause hänge ich dann schon ein bisschen wie ein Couch-Potato vorm Fernseher.
Ich habe dich gestern bei der Gala ein bisschen beobachtet, vor allem vorher und nachher. Und es ist ja schon auch wunderschön zu sehen, welche Resonanz du hast bei den Menschen. Du hast einen richtigen Fanclub. Die Leute haben sich auf dich gestürzt und wollten Selfies mit dir machen und jeder hat irgendwie was Nettes zu sagen gehabt über dich. Hättest du dir am Anfang deiner Karriere, deiner Fernsehkarriere natürlich auch gedacht, dass du einmal so eine Marke werden würdest? Nämlich auch vor dem Hintergrund, du hast gestern gesagt, es kommt nicht auf die Länge an. Es ist eine unfassbar kurze Sendung auch immer gewesen, diese Wettersendung. Hättest du das jemals zu erträumen gewagt?
Nein, definitiv nicht. Man beginnt ja auch so einen Job nicht. Also zu meiner Zeit, wie ich 1994 damit begonnen habe, man beginnt diesen Job nicht mit dem Gedanken, ich möchte jetzt ein Star werden oder ich möchte berühmt werden oder ich möchte beliebt oder geliebt werden, sondern für mich war damals eigentlich der Beweggrund ganz einfacher. Ich habe ein Jobangebot und ich darf übers Wetter reden. Und so blauäugig bin ich auch in diesen Job hineingegangen und war dann ziemlich erschüttert, so nach den ersten Monaten, nach den ersten Reaktionen, die gekommen sind, weil es ist um alles gegangen, nur nicht ums Wetter. Ja, also wie hat die Frisur ausgeschaut, wie hat die Mode ausgeschaut, wie performt die Mode? Christa Kummer redet, als ob sie die Wiener Philharmoniker dirigieren wird, weil ich mit den Händen gesprochen habe. Natürlich war ich die erste Frau damals im österreichischen Fernsehen, die das Wetter moderiert hat. Und ich bin da in eine richtige Männerdomäne hineingekommen. Und die Männer, die bis dato im österreichischen Fernsehen auf Sendung waren, die waren mehr oder weniger, ja, die haben für mich irgendwie so dieses Altherren-Image vertreten. Ja, die waren trocken, haben trocken ihre Botschaft hinübergebracht, aber da hat nichts prickelt, da ist nichts gekommen. Der Einzige, der wirklich auffällig war bei den Wettermoderatoren, das war der Karl-Michael Belgredi damals mit seinen vielen bunten Pullovern, wo er, glaube ich, eine Dame hatte, die ein Fan von ihm war. Und die hat ihm diese Pullover gestrickt und geschickt. Aber der hat damals mit seinen Pullovern performt und Karl-Michael Belgredi war auch kein Meteorologe, war überhaupt nicht naturwissenschaftlich affin, aber ich habe damals irgendwann einmal den bösen Spruch geprägt, weil da gab es schon eher sehr viel Frauenfeindliches. Also in den Mitte der 90er Jahren. Also da hätten die Frauen von heute, glaube ich, fast gar nicht mehr überleben können. Ja, da hätte es, glaube ich, nur Anzeigen gegeben. Das war schon eine sehr harte Zeit. Und der Karl-Michael Belgredi hat aber eine Gabe gehabt. Er war ein ausgezeichneter Journalist und hat Inhalte journalistisch verkauft, ohne dass er ein großartiges Background-Wissen gehabt hat. Und das war schon großartig. Mhm. Und da sieht man, dass man nicht immer einen Job machen muss, wo man eine Ausbildung hat dazu oder wo man ein Wissenschaftler ist. Wenn man nicht performen kann, dann ist es wurscht, ob ich gescheit bin oder in diesem Fach gar nicht affin bin. Und wenn ich ein guter Performer bin, dann bin ich es als Wissenschaftler und nur als Journalist. Also da ist eine Brücke einzuschlagen. Ja, und am Anfang war die Kritik sehr groß. Ich bin natürlich damals in extrem große Fußstapfen getreten. Der Karl-Michael Belgredi war eine große Persönlichkeit. Und dann war noch der Bernhard Kletter da, dessen Vater auch das Wetter gemacht hat. Also der hat sozusagen dieses Erbprinz-Privileg gehabt und ich kann mich noch erinnern, der Bernhard Kletter hat damals zu mir gesagt, na weißt du, egal wie gut meine Sendungen sind, ich werde immer der große Bernhard Kletter sein, aber du wirst halt dich schon da bemühen müssen, dass du überhaupt existieren kannst. Also das waren schon solche Ansagen, die man bekommen hat. Und
aus heutiger Sicht fast unglaublich, oder?
Nein, das geht gar nicht. Nein, oder zum Beispiel, ich kann mich noch erinnern an meinen ersten oder zweiten Tag in der Wetterredaktion und ich war immer also als Fernsehzuschauerin ein Fan von Karl-Michael Belgredi, weil der eben anders war. Mhm. Der ist Eislaufen gegangen, der ist in irgendeinen Pool hineingesprungen, der hat seine Pullover angehabt, der hat lockere Sprüche geklopft und das ist mir als Konsumentin einfach aufgefallen und das habe ich lustig gefunden. Da war ich schon so aufgeregt, dass ich endlich den großen Karl-Michael Belgredi kennenlerne. Und dann plötzlich geht die Tür auf in der Redaktion und er kommt rein und ich stehe da so atemlos. Und das war damals ja ganz lustig. Man hat ja früher die Menschen nicht so greifbar nahe gehabt wie jetzt mit Social Media. Und jetzt sieht man die Menschen, die man nur aus diesem heiligen Kastel kennt. Damals war halt Fernsehen ja was ganz Besonderes noch in den 90er Jahren. Und da steht plötzlich dieser Karl-Michael Belgredi, kommt bei der Tür rein und ich stehe da so und er gibt mir die Hand und sagt, grüß Gott, mein Name ist Karl-Michael Belgredi. Freut mich, dass Sie hier sind. Setzen Sie sich bitte in diese Ecke und halten Sie den Mund. Es reicht die Tatsache, dass hier herinnen jetzt eine Frau sitzt. Dankeschön. Und ich bin gesessen, ich habe mich hingesetzt, ich habe mich wirklich hingesetzt, ja, und so, habe den Mund so offen gehabt und das ist völlig Christa Kummer untypisch, dass ich nicht einen Pieps von mir gegeben habe. Ich war derartig fassungslos, so, aha, und ich weiß noch, welche Gedanken mir durch den Kopf gegangen sind, denke ich mir, wo bin ich denn da jetzt gelandet? Ich bin ja keine Studentin, ich bin kein Lehrmädchen, ich komme aus dem Berufsleben, ich habe 7 Jahre lang unterrichtet, ich habe Menschen zur Matura geführt, ich habe Menschen bestätigt, dass sie für ihr Leben reif sind und jetzt komme ich da bei der Tür rein und da erklärt mir jemand, ich soll meinen Mund halten, nur weil ich eine Frau bin. Mhm. Wuff. Also das war der Einstieg in die Wetterredaktion 1994.
Also klingt noch sehr, sehr aufregend. Würdest du sagen, man muss sich als Frau auch immer noch, und das sind ja Jahrzehnte jetzt vergangen und das war vielleicht eine andere Zeit, mag man sagen, muss man sich als Frau vielleicht doch nochmal extra mehr beweisen, gerade im Fernsehen, wo das Visuelle so zählt, ist das immer noch so oder würdest du sagen, ist es schon besser geworden?
Nein, schauen wir uns doch um. Schauen wir uns die Männer an, die über den Bildschirm flimmern. Die dürfen schütteres Haar haben, die dürfen ein Bauchel haben, die dürfen ein Doppelkinn haben, die dürfen graue Haare haben. Also die dürfen optisch auch gar nichts hergeben. Ja, um es wirklich auf den Punkt zu bringen. Bei Frauen schaut man, gibt sie Botox ins Gesicht, hat sie irgendwas machen lassen, dann hat sie ein einbetoniertes Gesicht. Macht sie nichts, so wie man halt merkt, dass mit zunehmendem Alter auch die Schwerkraft im Gesicht zuschlägt und halt einfach das Gesicht runterrutscht und Falten sind, bekommt man als Frau Zuschauermeldungen, kann ich mir erinnern, sind Mails gekommen, irgendwann einmal so vor 15, 20 Jahren, man kann sie gar nicht mehr anschauen, sie schauen aus wie unser Faltendackel aus den 70er Jahren, der im Auto sitzt. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst.
Freilich, die dann den Kopf und, so schön nicken.
Ja, genau. Und irgendwie habe ich dann so in den Spiegel geschaut und denkt man sich, das sind schon harte Ansagen, ja. Oder? Also als Frau ist man schon immer damit konfrontiert, sich zu betrachten. Ich habe auch in all den Jahren, also in den mehr als 30 Jahren, wo ich am Schirm war, war ich äußerst diszipliniert, während ich auf Sendung war. Das heißt, man hat mich ja zu 90% immer im Profil gesehen, immer von der Seite gesehen. Die Modevorgabe waren Kleidchen, ja, enge Kleidchen. Was passiert mit engen Kleidchen, wenn man den ganzen Tag sitzt, wenn man viel Wasser trinkt oder wenn man vielleicht was isst den ganzen Tag über, dann kriegt man ein kleines Bauchal, ganz einfach.
Ganz normal.
Ganz normal. Was macht man, dass man das nicht hat? Man trinkt wenig und man isst so gut wie nichts den ganzen Tag, somit isst man erst nach Dienstschluss, also wenn man dann um 21 Uhr nach Hause kommt, was natürlich auch nicht gesund ist. Aber ich war da schon sehr diszipliniert, aber ich glaube, da hat sich jetzt auch einiges geändert, weil scheinbar darf man auch aus der Form sein. Ja, also ich finde es auch schön, dass man nicht mehr nur dieses perfekte Figürchen haben muss, aber diesen Anspruch habe ich halt dann auch selber an mich gestellt, das muss ich schon auch dazu sagen.
Das habe ich auch gelesen über dich und auch gehört. Du bist wahnsinnig diszipliniert in allem, was du tust, sehr zielstrebig und hast manchmal vielleicht auch vergessen, deine Erfolge zu feiern, weil du immer das Nächste, eine richtige Macherin. Ist das definitiv, was dich auch zeichnet?
Ja, definitiv. Ich bin keine, die Erfolge ernten kann. Ja. Und das ist jetzt im Augenblick das Schöne, dass ich zum ersten Mal in den vielen Jahrzehnten meiner beruflichen Tätigkeit auch ein bisschen lerne, es zu ernten. Weil du gesagt hast, ob ich berühmt werden wollte, um jetzt wieder den Kreis zu schließen. Nein, das wollte ich nicht, aber es wäre ja auch falsch, wenn da etwas nicht hängen bliebe. Wenn ich jetzt ein Millionenpublikum bespiele jeden Tag und ich gehe als Underdog auf der Straße und es erkennt dich keiner und es spricht dich keiner an, dann hast du was falsch gemacht. Also irgendwo muss ja was hängen bleiben. Und ich glaube, mein persönliches Geheimnis war, ich habe nie jemanden kopiert. Ich hatte keine Vorbilder. Ich habe mir nie andere Moderatoren angeschaut, wie die das machen, weil ich muss es ja machen, wie es aus mir herauskommt. Als Moderatorin bist du ja kein Schauspieler, sondern du bist die Person, die du bist und die verkaufst du. Du kannst dir ein bisschen da oder dort in diese Richtung bewegen, wie du dich vielleicht bewegst, wie du sprichst, wie du schaust, aber summa summarum bleibst du immer du selbst. Du verkaufst nicht die Wettermoderatorin Christa Kummer, sondern ich war immer die Christa Kummer. Und jeder, der mich kennt, weiß, so wie ich spreche, so wie ich gestern auch meinen Vortrag gemacht habe, meine Keynote, das ist die Christa Kummer, so wie wir sie kennen. Ich habe nie Texte auswendig gelernt. Bei mir gab es nie fix vorgeschriebene Wettermoderationen.
Keinen Teleprompter?
Nein, gar nichts. Und ich bin da einfach jeden Tag hineingegangen und habe mich inspirieren lassen, genauso wie gestern auch, von meinen Vorrednern, von den Interviews, von den Gastgebern, was sie sich denken zu diesem Thema Nachhaltigkeit und zu dieser Gala. Und dann sprudelt es in mir und das macht mir manchmal auch Angst, muss ich wirklich sagen.
Ist eine große Kunst, um die dich wahrscheinlich wahnsinnig viele beneiden. Ich sehe so viele Leute, die sagen, also auch wenn ich auf der Bühne stehe, die sagen, das könnte nie und wie machst du das und ich wäre so nervös und es ist so furchtbar. Und dass man dann die richtigen Wörter findet und dass dann der Satz beginnt mit dem Satzende zusammenpasst.
Ja, genau.
Ist eine große Kunst, die du da beherrschst.
Aber das macht mir manchmal Angst. Ja. Es macht mir Angst, weil ich nicht kalkulierbar bin, auch für mich selbst. Ich kann Dinge vorbereiten und die finde ich extrem langweilig und denke mir, ach, das ist furchtbar. Also das heißt, ich habe etwas vorbereitet, aber zu 90% spielt das dann nicht. Ja? Und das war beim Wetter genauso, auch wenn es nur eine Minute oder zwei Minuten oder manchmal 2:30 oder 3 Minuten war. Ich wusste am Beginn der Sendung nicht, wie meine Sendung endet. Ich wusste nur, welchen Inhalt ich verkaufe. Ich wusste aber nicht, was ich sage. Und das macht schon sehr spannend und auch beängstigend. Also ich muss immer dazu sagen, ich bin der Typ, wenn ich einen vorgegebenen Text habe oder wenn ich einen Text lerne, dann geht das nicht. Dann habe ich eine absolute Blockade in meinem Kopf, denn Texte hämmern mich.
Ist auch gut, über sich selbst das zu wissen, finde ich, weil dann weiß ich ja, dann mache ich es halt so nicht. Dann gehe ich es einfach anders an und dann wird es wahrscheinlich auch besser.
Ja.
Jetzt warst du so lange im Fernsehen und ich kann mich erinnern, wie es hat dann so ganz plötzlich geheißen, die Christa Kummer ist weg. Und für viele Leute war das schon irgendwo eine riesen Überraschung. Okay, wie gibt's das? Und die gehört doch so zu unserem täglichen Alltag dazu. Wie war es denn für dich, zu sagen, jetzt ist es, das war's jetzt?
Ja, das ist ein sehr eigenartiges Gefühl. Also Ich war ja nie angestellt im ORF, das muss man auch dazu sagen. Ich habe mehr als ein Vierteljahrhundert nur befristete Verträge gehabt,
okay.
In erster Linie Einjahresverträge. Das heißt, ich habe jedes Jahr zu Weihnachten mein Ablaufdatum vor mir liegen gehabt und es gab viele Weihnachten, wo ich dann noch keinen Vertrag unterschrieben hatte. Und wo man halt dann steht und man sagt, man weiß nicht, wie es weitergeht. Also das muss man sich mal vorstellen. Also mehr als 25 Jahre,
wow,
immer nur befristete Verträge zu haben, Einjahresverträge. Und mit diesem Vertrag war es genauso. Ich kannte mein Ablaufdatum, aber es wurden ja immer wieder auch bei den anderen Verträgen Gespräche geführt und man hat drüber, also man hat dann einfach eine Verlängerung hingelegt, ja, mit Änderungen oder auch weniger Änderungen, was auch immer. Und diesmal war es so, dass dieser Vertrag geendet hat am 30. September 25, weil da mein reguläres Pensionsantrittsalter mit 1. Oktober sozusagen da war. Und ja, und das war's. Und der ORF hat keine Gespräche mit mir geführt. Und das war
auch
einfach
für dich überraschend.
Es war für mich in der Hinsicht überraschend, dass ich Kollegen wie zum Beispiel mit dem Peter Resetaric, mit dem ich mich unglaublich gut verstehe, im Februar gesprochen, geplaudert habe, habe ich gesagt, bist du jetzt nicht 65? Und er hat gesagt, ja, ich habe jetzt meinen 65er gehabt, ich könnte eigentlich ab 1. März in Pension gehen, aber der OF hat mir jetzt einen Zwei-Jahres-Vertrag nachgeschossen. Und sage ich, war super toll. Und das war im Februar, dieses Gespräch. Und da habe ich mir gedacht, okay, der Peter hat einen Zwei-Jahres-Vertrag. Vielleicht gibt man mir noch ein Jahr oder ein paar Monate.
Mhm.
Ja. Und ich habe eigentlich darauf gewartet, dass man mit mir spricht. Man hat nicht mit mir gesprochen. Ich habe auch immer wieder, ich habe schon ein bisschen nachgestoßen, auch in der Generaldirektion. So nach dem Motto, ist euch eh bewusst, mein Vertrag endet heuer im September. Und ich sage, ja. Und ja, Wahnsinn, unsere Marke, unsere große Marke. Und dann ist halt der Juli gekommen, dann ist der August gekommen, dann ist der September gekommen und dann ist die letzte Sendung da gewesen.
Mhm. Und es war gleichzeitig auch wieder die Gelegenheit, die Möglichkeit, wenn man es positiv formuliert, dich auch ein bisschen neu zu erfinden. Und wann hast du gewusst, wie lange hast du gebraucht, bis du gewusst hast, naja, was mache ich jetzt eigentlich? In Pension zu gehen, kann man sich bei dir gar nicht vorstellen, dass
ich
du dich jetzt
nicht
auf der Liege liegst.
Nein, und du, das ist auch ganz lustig. Gestern zum Beispiel bei der Gala sind viele zu mir gekommen und gesagt, Ma, Frau Kummer, wie geht's Ihnen denn in der Pension? Sag ich, wo ist denn irgendwas von Pension gestanden? Na, Sie sind jetzt nicht mehr beim ORF, sage ich, ja, das impliziert aber nicht, dass ich in Pension bin. Nein, ganz im Gegenteil, ich bin ja daneben, aufgrund der Tatsache, dass ich ja immer nur Einjahresverträge habe. Was würde jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer machen, wenn er immer nur eine Jahresbeschäftigung hätte? Da muss ich mir ja irgendwo ein zweites Standbein schaffen. Und das habe ich mit meiner Selbstständigkeit gemacht. Ich bin selbstständig, ich habe daneben auch immer wieder Veranstaltungen moderiert, habe sehr viele Vorträge gehalten, bin da sehr gut verankert, nur wenn man daneben eine Beschäftigung hat und natürlich der ORF auch strikte Nebenbeschäftigungsrichtlinien in den letzten Jahren herausgegeben hat, war das dann etwas beschränkt. Irgendwie für mich habe ich schon im Frühjahr gespürt, dass da irgendwas sich verändern wird. Es war so instinktiv eigentlich. Und ich habe eine unglaubliche Buchungslage gehabt von September weg bis November und habe dann wahnsinnig viele Veranstaltungen auch angenommen, schon fast zu viel, also ich war Tag und Nacht unterwegs und ich bin gerade zum Denken gekommen und ich muss wirklich sagen, ich habe jetzt noch in meinem Arbeitszimmer und in einem Abstellkammerl das absolute Chaos. Ich habe nämlich alle Schuhe vom ORF rausgekauft. Ja, ich habe sie alle abgekauft, weil man gedacht hat, das sind meine Markenzeichen. Mhm. Und es waren in Summe 38 Paar Schuhe. Jetzt muss man sich vorstellen, das sind 3 oder 4 Übersiedlungskartons gewesen. Die stehen jetzt immer noch. Also ich hatte noch keine Zeit. Ich habe auch Kleidungsstücke ein paar herausgekauft aus dem ORF, die ich gern getragen habe. Auch das hängt jetzt in meinem Schrankraum auf einem Kleiderständer, der schon aufgrund von Überlastung knapp vor dem Zusammenbruch ist. Und ich versuche seit September letzten Jahres, dieses Chaos in meinem Arbeitszimmer, dieses Chaos in meinem Schrankraum zu beseitigen. Und aufgrund der Tatsache, dass ich so viele Aufträge habe und mit so vielen Vorträgen und auch Moderationen quer durch Österreich unterwegs bin, ist dieses Chaos leider im Moment nur ein beständiges und ich bewundere meinen Mann wirklich zutiefst. Der macht nur mal die Augen zu, verdreht die Augen, also er verdreht sie, dann macht er sie zu, dann schaut er mich aus dem Blickwinkel fragend an und ich habe das unglaublich schlechteste Gewissen aller Zeiten, weil dieses Chaos ist natürlich fürchterlich. Ja. Aber nur so viel zum Thema, ja. Wie viel mir da alles fehlt.
Du hast gar keine Zeit.
Ja. Das es ist etwas Unglaubliches passiert, das muss ich auch dazu sagen, mit diesem Abgang, mit diesem eher unrühmlichen Abgang, der nicht wirklich, sage ich, ein eleganter war, auch von Seiten eines Hauses, einer Mitarbeiterin gegenüber, die 32 Jahre doch das Gesicht des Hauses ist und lebenslänglich werde ich ja diesen ORF-Stempel auf meiner Stirn haben. Ist was ganz Tolles passiert. Ich habe das Gefühl, ich bin mit den Menschen viel mehr zusammengewachsen. Ich bin jetzt nicht mehr die Christa Kummer, die man aus dem Fernsehen kannte und wo man auf der Straße geht und die Leute duscheln, du, hörst, ist das die Kummer? Nein, ich weiß nicht.
Schaut die so aus in Wirklichkeit?
Die ist so klar. Nein, ich glaube, das ist die nicht, die ist größer, die Kummer. Also so, und jetzt auf einmal gibt es dieses Geduschel nicht. Die Menschen, und du hast es gerade auch angesprochen, sie kommen direkt auf mich zu, du wirst umarmt, du wirst geherzt und es kommt mir eine Welle der Liebe entgegen und ich habe das Gefühl, wir sind nicht das Fernsehgesicht und die Fernsehzuschauer, ich habe das Gefühl, wir sind alle eine unglaubliche Gemeinschaft und das finde ich so unglaublich schön, dass da etwas passiert ist, was ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht wünschen oder ausdenken hätte können, dass ich mit den Menschen, sei es jetzt in Österreich, es gibt auch deutsche Fans, es gibt auch Fans in der Slowakei, in Tschechien, also es ist wirklich interessant, dass da so eine tiefe Herzlichkeit entstanden ist. Und dafür bin ich so unendlich dankbar, das kann ich gar nicht mehr sagen.
Und jetzt trennt dich kein Bildschirm mehr von den Menschen, sondern du bist auch greifbarer geworden, dadurch, dass du auf diesen Bühnen stehst und diese Keynote hältst. Und da muss man auch sagen, es ist dir ja auch echt ein echtes Anliegen, da Botschaften anzubringen. Das hat man auch gestern ganz, ganz stark gemerkt, wenn es ums Thema Nachhaltigkeit, um Klimaschutz geht, um diese ganzen Themen, wo du ja auch fundiertes Wissen hast, nicht nur jetzt aus deiner Zeit mit dem Wetter, sondern du hast es ja auch studiert, du bist Geowissenschaftlerin, du bist auch Theologin, also auch aus dieser Ecke kommt da ganz viel. Warum, sagst du, ist dir das so ein Anliegen, dass du die Leute da auch ein bisschen aufrüttelst und mir vielleicht einen anderen Blickwinkel mitgibst?
Mir ist das Thema deshalb ein Anliegen, weil ich wirklich ein Problem damit habe, dass die Klimamisere manchmal sehr populistisch kommuniziert wird. Und ich wirklich ein Problem mit jeder Form von Populismus habe, auch mit Klimapopulismus. Das habe ich gestern auch betont und auch die Verantwortung der Medien sehe, weil ich einfach sehe bei den vielen Vorträgen, wie die Menschen reagieren. Sie wollen von diesem Thema nichts mehr hören. Das Thema ist ein richtiges Triggerthema und ich versuche, den Menschen einen völlig anderen Blickwinkel auf diese Thematik zu geben. Und als Geowissenschaftlerin sehe ich es natürlich anders als Meteorologen. Die Meteorologen, die sehen die Geschichte der Atmosphäre, atmosphärische Wirkung, Treibhausgase. Ich als Geowissenschaftlerin habe einen ganzheitlicheren Blick auf diese Thematik. Ich sehe unsere Erde als großes Ganzes und da gibt es nicht nur die Treibhausgase, sondern da gibt es auch die Landnutzung, die ein unglaublich wichtiger Faktor ist in dieser Thematik. Und das vergessen wir oft. Es ist nicht egal, ob wir unsere Böden versiegeln. Mit jedem versiegelten Quadratmeter erzeuge ich ein Mikroklima, das sich last but not least auf das große Klima auswirkt. Die Art, wie ich Landwirtschaft betreibe, ob ich biologische Landwirtschaft betreibe, ob ich regenerative Landwirtschaft betreibe oder ob ich konventionelle Landwirtschaft betreibe, das alles sind Faktoren, die Einfluss haben auf unsere Bodengesundheit, auf die Speicherfähigkeit unserer Böden, auf unseren Grundwasserhaushalt. Also du siehst schon, da gibt es so viele Blickwinkel und da kann ich nicht nur eines herauspicken. Und das, was die Leute einfach grantig macht, glaube ich, ist es, dass der Klimawandel immer mit Geld bewertet wird. Das heißt, wir müssen Steuern bezahlen, CO2-Steuern bezahlen. Und jetzt kommt gerade wieder großartig, ja, wir führen jetzt Krieg und was da alles in die Luft gepulvert wird, aber unser CO2-Steuer wird das Klima schon retten. Das verstehen die Menschen nicht mehr. Und da ist es, glaube ich, umso wichtiger, wie man gestern auch gesehen hat, mit welcher Motivation die Menschen in den unterschiedlichsten Bereichen sich dafür einsetzen, dass sich unser Lebensstil verändert, ich würde sogar sagen verbessert, weil alles, was wir jetzt neu denken, bringt uns eigentlich noch mehr Luxus und noch mehr Positives in unser Leben. Weil zum Beispiel hat meine Frau gesagt, sie mit ihrer Firma, ich glaube, die waren eh auch bei den Projekten gestern dabei, das Thema Wasser ist für sie so wichtig und sie sind jetzt dabei, auch Duschköpfe sozusagen noch mehr zu revolutionieren, dass noch weniger Wasserverbrauch ist, ohne dass man das jetzt wirklich merkt, wenn man duscht. Mhm. Nur vom Energieverbrauch ist es effizienter und. Wo ich mir denke, ist das nicht genial, worüber wir uns den Kopf zerbrechen? Früher hat man halt literweise das Wasser runterplätschern lassen. Heute kann ich ein Mittel einbauen, also eine Technik einbauen, wo ich genau dieses Vergnügen habe, nur halb so viel Wasser verbraucht. Tut mir das jetzt weh? Also da sehe ich, was sich alles bewegen kann. Also das Thema Klimaveränderung ist ein viel weit gesteckteres, als wir es kommunizieren. Und natürlich, Extremwetterereignisse werden häufiger, wir spüren es und erst dann, wenn wir etwas spüren, dass es schlecht ist, wenn uns das Wasser bis zum Hals steht, wenn wir Trockenphasen haben, dass wir sehen, unsere Felder vertrocknen, unsere Ernten sind zerstört. Erst dann können wir beginnen, was zu verändern. Das ist genauso wie mit uns Menschen. Wann können wir unser Leben verändern? Da müssen wir meistens zum Arzt gehen, eine ganz schlimme Diagnose bekommen, im schlimmsten Fall eine Krebsdiagnose, im besten Fall, dass man einen hohen Blutdruck hat, dass man zu hohe Cholesterinwerte hat, dass man vielleicht Zucker reduzieren soll, Alkohol reduzieren soll, die Ernährung umstellen soll und Bewegung machen soll. Und das alles sind Maßnahmen, die wir erst setzen können, wenn es uns wirklich schlecht geht.
Also der Leidensdruck muss schon so groß sein, dass man überhaupt in Bewegung geraten, in welche Richtung auch immer. Und du sagst ja schon, man hat immer das Gefühl, so Klimawandel und so, wir haben schon so oft gehört, es ist so tot geredet, das Wort Nachhaltigkeit kann kein Mensch mehr hören. Ich habe auch unserer Chefredakteurin gestern die Frage gestellt, wie muss man denn über das Klima reden, damit überhaupt noch wer zuhört? Das liegt ja auch in der Verantwortung von uns Medien, dass man das auch so runterbricht. Das ist so unfassbar komplex, gibt ja keine einfachen Antworten dann auch auf ganz viele Dinge, aber eben fundiert mit Fakten hinterlegt, dass es die Menschen dann trotzdem noch verstehen und das nicht klingt wie höchstwissenschaftlich und man sich denkt, ja, aber ich wohne ja da und bei mir passt und ich brauche jetzt Auto, weil ich muss ja 20 Kilometer fahren und so. Also weil ja diese Veränderung auch ganz viel immer mit Schmerz zu tun hat.
Es hat was mit Schmerz zu tun und es hat damit zu tun, dass wir halt alle gern mit unsere ausgelatschten Schuhe gehen, ja. Also unsere eingelaufenen Sneakers, unsere Hausbadschatteln zu Hause, die sind schon sehr bequem. Und wenn die dann einmal kaputt sind und man muss austauschen und man nimmt sich ein neues Paar Schuhe, die drücken dann am Anfang ein bisschen. Einen neuen Weg zu gehen, das hat schon was mit Überwindung zu tun. Und da braucht man ein paar Wochen, bis man dann drin ist. Ich kann mich erinnern, wie ich den Zucker einmal weggelassen habe aus dem Café. Das war schon...
Am Anfang hart.
Aber man macht es halt peu à peu, nicht? Statt zwei Würfel hat einmal nur einen und so weiter. Und bei meinen Vorträgen frage ich dann die Leute immer, wenn ich heute zu ihnen sagen würde, sie müssen in ihren Kaffee 3 Würfel Zucker hineingeben. Das geht gar nicht mehr. Ja, unsere Geschmacksknospen verändern sich. Wir spüren einfach dann viel sensibler und anders. Und so ist es mit allem. Wenn wir einmal mit offenen Augen durch die Natur gehen und wenn wir uns unsere Naturlandschaften anschauen, was wir gemacht haben. Wir haben hunderte Hektar beispielsweise Wiesen, Felder, Äcker. Früher, wie ich ein Kind war, in den 70er Jahren, gab es diese Bodenschutzstreifen, hat man gesagt, oder Windschutzgürtel. Mhm. Also im Wind muss ich ja nicht schützen, aber es hat schon einen Sinn gehabt. Nicht? Wir haben mit diesem Windschutzgürtel damals oder Bodenschutzstreifen verhindert, dass der Humus abgetragen wird und der Wind gebrochen wurde. Heute spricht man von Biodiversitätsflächen. Das ist, ja, es klingt war ja damals. Gut,
aber keiner weiß, was es ist.
Aber es war ein Windschutzgürtel oder Bodenschutzgürtel im Endeffekt. Ich gebe damit Flora und Fauna die Chance, auch Wildtieren die Chance, wieder Rückzugsorte zu haben. Felder, Äcker und Wiesen, die hunderte oder sogar tausende Hektar ohne diese Biodiversitätsflächen bespielt werden, sind tote Felder. Und da müssen wir ansetzen. Oder auch bei unserer Ernährung. Ich sage immer, bedenken wir, dass wir Essen mit Seele zu uns nehmen sollten. Mhm. Kannst du dir was vorstellen? Essen mit Seele?
Muss ich erklären.
Wenn wir in unsere Supermärkte gehen und uns da mal umschauen, bekomme ich Unmengen an Fertigprodukten. Ich bekomme kaum mehr tiefgefrorene Erbsen, wo nicht irgendwelche Kräuter oder irgendein Soßerl dabei ist. Das heißt, ich bekomme sehr viele Convenience-Produkte. Wir sind derartig verwöhnt, diesen Industriefraß zu kaufen, in die Mikrowelle zu schieben, weil es halt schnell geht, weil wir gestresst sind, weil wir keine Zeit haben, weil unser Leben so unglaublich schnell geworden ist. Und das ist für mich Essen ohne Seele. Es macht uns krank. Hier sind ganz viele Konservierungsmittel, Konservierungsstoffe drinnen. Und wir wundern uns, wenn unser Körper immer weniger leistungsfähig wird, weil ich auch unserem Körper immer schlechtere Nahrung zuführe. Und Essen mit Seele bedeutet für mich, gehen wir bewusst einkaufen, kaufen wir Zucchini, kaufen wir Auberginen, kaufen wir gute Erdäpfeln und machen wir Gemüse draus. Man muss heute nicht mehr die Einbrennsuppen kochen, weil wir fahren nicht mehr auf den Äckern mit einem Ochsengespann und müssen umockern, sondern wir sitzen in hochtechnologisierten Geräten, wir bewegen uns zu wenig. Also das heißt, wir haben gar keinen so hohen Energiebedarf mehr, dass wir so aufwendig kochen müssen, wie wir das früher gemacht haben. Wir können einfache Gerichte ganz schnell heutzutage zubereiten und Essen kann auch so etwas Soziales sein, mit der Familie, mit den Kindern, vielleicht gemeinsam schnippeln, gemeinsam reinschmeißen und vielleicht schon während des Kochens auch miteinander reden, was ist den ganzen Tag über passiert, es ein bisschen auch als Zone des Chillens zu betrachten und gleichzeitig aber etwas Produktives zu machen, Essen mit Seele zu produzieren. Mhm. Auch Fleischkonsum, wir leben ja jetzt gerade in einer Zeit, wo Ernährung auch so dogmatisch wird. Mhm. Oh ja. Das Dogma vegan muss es sein, das Dogma vegetarisch muss es sein und die bösen Fleischesser und die einen gegen die anderen. Also wir leben wirklich in einer Gesellschaft, wo mittlerweile schon jeder gegen jeden ist. Dabei, glaube ich, macht es auch hier die gesunde Mitte aus. Ja? Tierische Fette, tierisches Eiweiß ist für unseren Körper schon unglaublich wichtig. Nur dieses bewusste Essen muss wieder in uns hineingehen. Mhm. Früher, so vor 50, 60 Jahren, gab es nicht jeden Tag das Fleischgericht. Sondern das Fleisch war etwas Besonderes. Fleisch war auch relativ teuer. Es hat einen Wert gehabt. Heute kostet ein Kilo Fleisch weniger als ein Kilo Zucchini oder ein Kilo Paradeiser. Mhm. Da stimmt ja was nicht. Wo ist denn da die Wertigkeit? Wo ist der Respekt vor dem Lebewesen? Wo ist der Respekt vor dem Produzenten? Das fehlt alles. Und da, glaube ich, können wir ansetzen. Das sind aber alles Dinge, die wir nicht von der Politik fordern können. Mhm. Wir können nicht sagen, die Politik muss das ändern. Natürlich, die großen Rahmenbedingungen gehören von der Politik her geändert. Aber im Kleinen entscheide ich täglich, wenn ich in den Supermarkt gehe, was in meinem Einkaufswagen landet. Und es zwingt mich keiner, im Dezember, im Jänner Erdbeeren zu kaufen, Heidelbeeren oder Himbeeren zu kaufen. Zwingt mich keiner. Mhm. Und trotzdem, jeden Tag am Abend sind die Regale leer.
Also Selbstverantwortung wäre so ein gutes Stichwort. Und eine Frage noch, die da immer kommt, wenn es darum geht, was ich machen kann, ist, naja, aber die in China, die in Indien, die in Südamerika, solange die nicht mitziehen bei unseren ach so tollen Klimazielen, die wir ja in der EU haben, was bringt's denn dann schon, wenn ich jetzt die 2 Kilometer mit dem Radl fahre oder eben nicht die Fertigprodukte kaufe, sondern das Erbsal vom Bauern. Was hältst du dem entgegen?
da habe ich gestern 1000 Leute eigentlich gleich vor eine harte Prüfung gestellt. Ne? Weil ich habe ja die Frage hineingeworfen, oder besser gesagt, ich habe eine Lernaufgabe oder eine Hausaufgabe gegeben, dass jeder und jede einmal nach Hause gehen soll und eine Liste anfertigen soll, wie viele Produkte jeder von uns zu Hause made in China findet. Brauche ich nicht einmal nach Hause gehen.
Ein Raunen ist durch die Menge gegangen, weil jeder hat sich sofort ertappt gefühlt.
Jeder hat sich sofort, weil Wir können gar nicht mehr. Unsere Handys, unsere Autos, unsere Technologie, also alles. Und jetzt stellt sich für mich die Frage, oder ich habe dann die Frage damals gestellt oder gestern gestellt, wie viel Anteil hat jeder Einzelne von uns an China? Also wenn wir jetzt schon so vollmundig reden, solange die Chinesen nichts ändern, brauche ich in meinem kleinen Österreich auch nichts verändern. Ja, denken wir doch mal nach, wie viel Anteil haben wir an China? Wir haben unsere gesamte wirtschaftliche Produktion ausgelagert in Billiglohnländer, weil wir es billig haben wollen, weil alles, was teuer ist, wollen wir nicht. Also wir lassen im chinesischen Raum produzieren, wo ja ach so viele klimaschädliche Treibhausgase emittiert werden. Und wir kaufen und importieren diese Produkte für unseren Lebensstandard, für unser alltägliches Leben. Also sind wir alle ein Teil von China. Und da sollten wir uns am Krawattel nehmen, ja.
Eben, also man kann auch als Einzelner ganz viel erreichen und bewirken. Wir müssen es nur tun, Selbstverantwortung übernehmen. Also das können wir uns, glaube ich, einmal groß auf die To-Do-Liste schreiben.
Genau.
Vielen lieben Dank, liebe Christa, für diese Einblicke, die du uns gewährt hast. Ich habe zum Abschluss immer eine Frage, damit wir noch ein bisschen was lernen können. Was ist denn die eine Eigenschaft, auf die du ehrlich stolz bist, die wir uns von dir abschauen können?
Oh Gott, ich war immer sehr diszipliniert und konsequent und ich habe immer meine Meinung gesagt, auch wenn der Wind von vorne gekommen ist. Das heißt, ich habe mich nie mit dem Wind gedreht und das hat mir auch manchmal geschadet.
Ich wollte gerade fragen, hast du das jemals auch bereut, dass du gesagt hast, das hätte jetzt nicht Not gehabt?
Ja, gab es auch Situationen, wo ich mir oft gedacht habe, schon hättest lieber deinen Mund gehalten. Aber last but not least, kann ich mich in den Spiegel schauen. Ich bin niemandem etwas schuldig. Ich muss mich nicht verstellen dafür, dass ich eine Meinung habe. Und ich muss mich nicht verstellen dafür, dass ich eine Frau bin. Und das habe ich nie gemacht, auch 1994 nicht, als ich mich schweigend in eine Ecke setzen musste, weil ich eine Frau bin. Denn ich habe das dann nach ein paar Monaten einmal ganz deutlich klargestellt, dass ich am Tisch gehaut habe und einmal gesagt habe, dass ich meinen Mund nicht halte, weil ich eine Frau bin, sondern etwas zu sagen habe, weil ich eine Frau bin und weil ich Wissen habe. Punkt.
Wunderschöne Abschlussworte. Vielen lieben Dank.
Gerne.
Das war Club der Cleveren. Willst auch du ein bisschen cleverer werden? Dann werde Teil unserer Community und abonniere uns auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Unterstütze uns, indem du eine Bewertung dalässt und unseren Podcast teilst. Alle Folgen findest du auch auf nachrichten.at/podcasts oder ganz praktisch in der OÖN-App unter Medien. Bis zum nächsten Mal.